So, herzlich willkommen alle zu That's My Life. Ich bin Engländer, der Titel ist in Englisch, aber die Veranstaltung läuft auf Deutsch. Keine Angst. Was alles in einem Leben hineingepackt werden kann, ist unglaublich, was aus einem Leben werden kann, was alles zu machen ist, was geschehen kann. Und das wollen wir einfach zum Ausdruck bringen, diesen Nachmittag. Vor allem, was Gott tut im Leben von einzelnen Mitarbeitern oder was sie erlebt haben. Was jeder erleben kann in seinem Leben, ist großartig. Darf ich am Anfang ein Wort aus Epheserbrief lesen? Epheser 1. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seine wunderbare Gnade beitragen, die er durch uns, durch seinen geliebten Sohn, erwiesen hat. Das ist eine unglaubliche Vorstellung, was Jesus uns hier sagt. Was Gott für Gedanken gemacht hat über uns Menschen, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde. Was er mit uns machen will, was er für ein Ziel mit unserem Leben hat. Was er für uns vorgesehen hat, gedacht, geplant. Aber das letzte Satz hat mir sehr angesprochen. Es heißt, zum Ruhm seiner Herrlichkeit, seine wunderbare Gnade. Unser Leben soll dazu dienen, dass Gott bekannt ist, dass Gott gehört wird, dass Gott gesehen wird, dass durch unser Leben Gott gepriesen wird. Wir sind nicht geschaffen, damit wir leben. Wir sind geschaffen, damit Gott in all seiner Herrlichkeit, in alles, was er ist. Wir sind sein Meisterwerk. Gott hat viel gemacht. Gott ist in vielem zu erkennen. Aber nirgendwo so gut zu erkennen, wie in uns Menschen, in unserem Leben. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb sind welche hier heute Mittag, die aus ihrer Arbeit in Afrika berichten wollen. Und ich lade jetzt einfach ein, dass wir miteinander singen. Am Anfang Nummer 7 auf unserem Blatt. Wer Gott folgt. Nummer 7.
Thank you.
möchte am Anfang beten. Herr Jesus, gepriesen sei dein Name. Gepriesen sei dein Name in die ganze Welt und unter alle Völker und auch in unserem Leben. Herr, du hast alles geschaffen und du wachst über die ganze Geschichte. Du kennst alle Menschen, auch alle Menschen in Afrika. Und wir freuen uns zu sehen, was du tust in unserer Zeit. Rede du mit uns, ermutige du uns an diesem Nachmittag. Rede du durch diese Zeugnisse, die wir hören werden. Im Namen Jesus. Amen. Als erstes wollen wir nach Äthiopien. Es gibt Völker auch in Äthiopien, die bis vor 10, 15 Jahren kaum Kontakt mit dem Außenwelt gehabt haben, erst recht keine Möglichkeit, sich zur Schule zu gehen, lesen und schreiben zu lernen. Man staunt, dass das möglich ist in unserer Zeit, aber es ist wirklich wahr. Und die Ulrike Bayer ist heute hier. Sie hat unter diese Suri-Menschen, 40.000 an der Zahl, viele Jahre jetzt gelebt und geholfen, dass es mit dem Lesen und Schreiben jetzt richtig losgeht. Was das für eine Bedeutung ist für ein Volk. Wenn Menschen kommen, weil sie werden jetzt überrollt, diese Suri von dieser Welt, in der wir leben, diese moderne, globale Welt. Es ist gut, wenn Menschen kommen, die sie lieben und die sie wirklich von ganzem Herzen lieben und ihr Bestes im Sinne haben. Und das hat wirklich Ulrike gehabt. Ulrike, komm und erzähle uns etwas aus deiner Arbeit.
Ich möchte gerne zu zwei Themen was sagen. Und man möge mir nachsehen, wenn ich lese, weil wenn ich freispreche, geht es, glaube ich, zu lang. Das erste Thema ist das Verwobensein von Gemeinde und Entsandtem. Und das zweite, das Zusammenwirken verschiedener Gaben zum Gemeindewachstum. Stell dir vor, es ist Schule und keiner geht hin. Das war fast ziemlich gut die Situation bei den Suri zusammen. Es gab staatliche Schulen, aber es war immer wieder die Klasse 1 und die Klasse 2, weil am Ende des Schuljahres war nicht genug übrig, dass man eine Klasse 3 hätte beginnen können. Die Schule war in Amharisch, das ist die Nationalsprache, und die Schüler verstanden ihre Lehrer nicht. Sie waren auch nicht an täglichen Schulbesuch gewöhnt. Sie sind Halbnomaden und ziehen umher. Freiheit ist ihr Lebensstil. Das passt nicht mit Schule zusammen. Dann hat die Mekane Jesuskirche das Alphabetisierungsprojekt angesiedelt, das in der eigenen Sprache Suri ein Programm erarbeiten sollte. Motivation war aber zu der Zeit gering unter dem Volk der Suri. Wir lernten erstmal selbst die Sprache, hielten die ersten Klassen, aber die Leute kamen einmal die Woche, einmal im Monat, jeden Tag saß jemand anders vor einem. Da ist es fast unmöglich, Fortschritte zu machen. Das war sehr entmutigend. Die Frauen, die natürlich noch nie eine Schule besucht hatten, kamen ein paar Mal zum Unterricht und setzten dann den großen Boykott an mit der Forderung, was zahlt ihr uns? Ihr denkt doch nicht etwa, dass wir das umsonst machen. Was schreibt man bei solchen Projekterfolgen heim? Ich bin in dieser Zeit so dankbar geworden, dass wir christliche Entwicklungshilfe machen. Dass hinter uns Gemeinden und einzelne Christen stehen, die nicht erfolgsorientiert sind. Die wissen, dass es letztlich um das Wachsen des Reiches Gottes geht und dass man dafür beten und arbeiten kann, aber es nicht erzwingen kann. Es kamen in dieser Zeit manchmal Briefe von zu Hause, von Unterstützern, die schrieben, sie fänden es toll, was sich alles schon getan hat. Die haben aus der Ferne beobachtet, was ich aus der Nähe nicht sehen konnte. Ebenso erinnere ich mich an eine E-Mail, die ich an den Synodenpräsident geschrieben habe, in dem ich ihm schrieb, dass wir keine wirklichen Fortschritte machen. Und er war zufällig jemand, der in seiner eigenen Sprache, das war nicht Zuri, eine andere Sprache, an der Bibelübersetzung beteiligt gewesen war und der sehr viel Verständnis hatte und gesagt hat, macht weiter, eure Arbeit ist sehr wichtig, unbeirrt sein. Das Programm hat sich dann entwickelt und die Langsamkeit war letztlich gut, weil sie die Suri so langsam einbezogen hat. In ihrer eigenen Geschwindigkeit übernahmen sie immer mehr Verantwortung, erarbeiteten mit der Zeit ganz tolle Materialien und immer mehr Lehrer ließen sich ausbilden, sodass Bildung jetzt sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch von den Behörden immer mehr Unterstützung erfährt. Jetzt zu dem zweiten Thema, die Gaben im Gemeindebau. Die Suri sind Animisten, also Anhänger einer Naturreligion. Das Evangelium wurde von hochländischen äthiopischen Christen dort verkündet. Sie leben dort und arbeiten in einem Mekane-Jesus-Projekt. Sie predigen das Evangelium leidenschaftlich und leben es vor. Sie werden immer übersetzt, weil sie sprechen die Suri-Sprache nicht selber. Das Evangelium wurde von einer zunehmenden Zahl von Suri angenommen und die erste christliche Gemeinde ist dort entstanden. Die amharischen Prediger wurden zum Vorbild für die Suri-Christen. Sie haben sie Glauben gelehrt. Sie sind ihre Vorbilder im Fasten und Beten und im christlichen Leben. Aber manchmal merkte man auch, dass die Predigten an den Suri vorbeigingen, ihr Leben nicht wirklich berührten. Wenn die hochländischen Christen ganz begeistert dabei waren, saßen die Suri halb abwesend da. Die Sprache, die Art zu denken, die Beispiele, die Lieder waren nicht ihre eigenen. Eines der kirchlichen Projekte ist ein Übersetzungsprojekt, das die Bibel in die Muttersprache übersetzt. Die Übersetzung geht ganz langsam voran und wir hatten lange Zeit nur eine kleine Bilderbibel und dann später das Lukas-Evangelium. Aber wir hatten ja auch jahrelang keine guten Leser. Jedenfalls wurde diese Bilderbibel in Suri bald zur Lieblingslektüre in den Alphabetisierungsklassen. Im selbstständigen Lesen der biblischen Texte in ihrer eigenen Sprache begegneten die Suri dem Wort selber, ohne die Predigt, ohne die Deutung von außen. Dort kamen dann Fragen auf und Gespräche in Gang, die man den wortmächtigen Predigern gegenüber sich nicht getraut hätte zu stellen. Das sind jetzt so ein paar Beispiele von solchen Fragen, die in der Begegnung mit dem Wort Gottes besprochen wurden. Kann es sein, dass der große Schöpfergott, an den alle Suri glauben, seinen eigenen Sohn sendet und wir dem glauben sollen? Oder Tod ist Tod. Werden wir wirklich, wie Jesus versprochen hat, auch ewiges Leben haben und auferstehen? Sollen wir dann unsere Beerdigungsriten ändern? Oder müssen wir weiterhin versuchen, die Ahnengeister zu beschwichtigen? Ist die Geburt von Zwillingen wirklich weiterhin etwas, was Versöhnungs- und Reinigungsriten erfordert? Was bedeutet Sündenvergebung im Fall einer Blutschuld? Auf diese und ähnliche Fragen wurden durch die biblischen Texte Antworten gefunden und dann auch gelebt. Auch ich selber habe durch das Begegnen der Suri mit dem Wort Gottes Aspekte des Evangeliums neu verstanden. Für die meisten Erwachsenen in den Alphabetisierungsklassen waren die biblischen Texte völlig neu. Sie hatten sie noch nie gehört, es hatte nicht zu ihrer Kindheit gehört. Und dennoch war da eine Achtung und ein Respekt gegenüber ihnen da, der mich verwunderte. Eine Art Wissen, hier spricht Gott zu uns. Wir verstehen es vielleicht nicht, noch nicht, aber es lohnt sich, es ernsthaft zu hören. Ich habe mir diese ehrfürchtige Haltung gegenüber dem Wort Gottes immer als ein Wirken des Heiligen Geistes erklärt. Der Heilige Geist hat am Pfingsten zu jedem in seiner eigenen Sprache gesprochen. Und ich habe durch diese Bibelgespräche über die muttersprachlichen Texte gelernt, dass der Heilige Geist es auch heute noch so macht. Und ich habe gelernt, dass die verschiedenen Arten der Verkündigung, nämlich zum Beispiel das engagierte Predigen der Evangelisten und der eher gesprächsmäßige Zugang zum Wort Gottes, der in den Alphabetisierungsklassen stattgefunden hat, zusammen für das Gemeindewachstum wichtig sind. Das sollte ich sagen.
Für uns ist einfach, Entschuldigung, nicht vorstellbar, wie die Suri gelebt haben. Es ist gar nicht vorstellbar, wie ich jetzt weiterreden soll, wenn ich keine Stimme habe. Dankeschön. Jetzt ist die Stimme wieder da. Jetzt, so geht's weiter. Menschen, die kein Buch haben, noch nie ein Buch gesehen haben und keinen Bedarf sehen, überhaupt ein Buch lesen zu müssen, wie motiviert man denn solche Menschen, überhaupt lesen und schreiben zu lernen? Das ist etwas total Fremdes. Und das ist Mühe, wenn man bezahlt wird, dann machen wir es. Aber nicht, weil man selber den Bedarf sieht. Und das ist diese tolle Begabung, den Gott Ulrike gegeben hat, diese Menschen zu motivieren. Es steht eine Stelle mitten im Dorf, wo jede Woche ein Plakat aufgestellt wird. Diese Plakat haben die Suri selber zusammengestellt unter Leitung von Ulrike. Sie haben einfach darüber diskutiert, über Themen, die sie interessieren, und haben dann Bilder gemacht und etwas erzählt in ihrer eigenen Sprache. Ganz einfach von Tieren und Pflanzen. Und auf einmal war das die wichtigste Stelle im Ort. Und einmal in der Woche kommen die Leute zusammen und wollen wissen, was steht denn heute neu an Interessantes. Und so wurde die Interesse an Lesen und Schreiben. Es hatte einen Sinn. Ich kann etwas erfahren, was ich noch nicht weiß. Und aus Lesen und Schreiben werden Menschen, die denken können. Lesen und Schreiben ist Voraussetzung, dass man überlegen kann, eigene Meinung bilden kann. Das ist eine großartige Sache, die geschehen ist. Und natürlich nachdenken über das Leben und über das Wort Gottes. Jetzt wollen wir etwas östlich von dem Suri-Gebiet gehen, in den Sudan über der Grenze, etwas mehr im Süden Richtung Uganda. Ist eine Stadt, das heißt Yei. Wer die Geschichte von Sudan, Südsudan kennt, weiß, dass es seit 30 Jahren geprägt ist von Bürgerkrieg und in die letzten 5 Jahre vom Wiederaufbau. Für diese Aufgabe sind Matthias und Anne Funk dorthin gegangen, um mit der Kirche dort zusammenzuarbeiten, und sie wollen uns aus dieser Arbeit etwas erzählen. Vielen Dank.
Ja, Wir sind im Südsudan. Matthias Funk ist mein Name. Meine Frau Anne steht dort links. Wenn ich ihr noch ein bisschen Zeit übrig lasse, kommt sie auch noch nach vorne und sagt was. Wollen wir mal sehen. Ich bin vom Beruf Architekt und ich bin von christliche Fachkräfte international, oder wir sind entsandt von christliche Fachkräfte international in den Südsudan, ganz in den Süden eines riesigen Landes. Ich persönlich arbeite dort in einem Bau- und Planungsbüro einer lokalen Kirche, der Presbyterianischen Kirche vom Sudan. Und diese Kirche, die hat vor einigen Jahren eine eigene Baufirma gegründet, um soziale Projekte voranzutreiben. Noch während der Kriegswirren fing das an, dass sie versucht haben, Waisenhäuser zu bauen, Krankenhäuser, Schulen. Die Kirche unterhält auch eine Frauenarbeit, also wo Frauen lernen können, arbeiten können, sich Geld verdienen können. Ja, und die Kirche erhält von amerikanischen und englischen Partnern finanzielle Unterstützung für diese Waisenhäuser, Krankenhäuser und auch die Schulen und beschäftigt teilweise bis zu 50 Bauarbeiter in diesen Projekten. Das ist natürlich eine große Herausforderung im Südsudan. Ich fange mal auf der einen Seite an, dass das logistisch echt eine Schwierigkeit ist. Die Straßen sind marode, Brücken teilweise kaputt, mal gehen sie, dann werden sie irgendwann mal hoffentlich ersetzt. Und gerade das dann in der Regenzeit ist teilweise so, dass man einfach nicht mehr rauskommt. Man bleibt dann besser daheim, weil man nicht weiß, ob man da wirklich ankommt, wo man hin will. Auf der anderen Seite hat man in diesen langen Jahren des Krieges nie gelernt, vorauszuplanen. Was brauche ich morgen? Was brauche ich in einer Woche? Und das auf einer Baustelle. Dann kriegt man Anruf, hier, wir brauchen jetzt sofort Sand, sonst können wir nicht weitermachen. Ja, schön, aber der LKW ist jetzt gerade woanders. Also da hätte er schon mal vorgestern anrufen müssen, besser vorgestern, dass euch irgendwann mal der Sand ausgeht. Also planen, vorausplanen ist nichts, was man gelernt hat. Dann hat sich innerhalb dieses jungen Friedens schon eine ausgeprägte Bürokratie entwickelt, die dann auch den einen oder anderen Hemmschuh in den Weg wirft. Auf der anderen Seite sind Baufachleute, wie wir sie verstehen, Mangelware. Viele haben einfach, die sich Maurer nennen, die haben einfach gelernt, nach 5 Jahren irgendwo auf der Baustelle haben sie gesagt, ich bin jetzt Maurer und gut so. Warum was gemacht wird und wieso und überhaupt, das weiß man nicht. Man macht es halt. Teilweise dimensioniert man Sachen 100 und mehr Prozent über, damit es auch ja stehen bleibt. Ja. Und was auch nicht auch zum Planen gehört, man weiß gar nicht, wenn man jetzt ein neues Projekt startet, was braucht man eigentlich? Braucht man jetzt einen Raum? Braucht man gleich 5 Räume? Müssen die Räume so oder so groß sein? Keiner weiß so richtig, wie man sowas durchdenkt. Und im Großen und Ganzen besteht eigentlich immer die Gefahr, dass die finanziellen Mittel, die wir haben, nicht optimal eingesetzt werden. Dass einfach bei so Sachen, bei einer Überdimensionierung, klar, da hat man 50% gespart, wenn man es auf das nötige Maß reduziert. Und zum guten Schluss ist dann solch eine einheimische Kirche auch noch damit konfrontiert, dass die westlichen Partner Ansprüche haben an die Qualität der Bauten, an das Projekt und das Zeitmanagement und natürlich an die Abrechnung. Also man hat natürlich gerne eine Abrechnung, wo alles klitzeklein draufsteht, so wie man das vielleicht aus Deutschland kennt, und das ist dann auch nicht immer möglich. So, und wie kann dann jetzt ein deutscher Architekt da helfen in der Situation? Und ich möchte es gerne ganz voraus sagen. Zum einen, ich glaube, Wunder kann man von mir nicht erwarten. Die kann man von Gott erwarten, aber nicht von mir. Auf der anderen Seite ist es mir unheimlich wichtig, bevor ich jetzt so ein paar Sachen nenne, zu sagen, dass all diese Dinge den Leuten gelernt werden müssen. Dass die Leute sehen müssen, guck mal da, wenn man das so und so macht, funktioniert das auch, ist günstiger und vielleicht sogar noch schneller. Also, dass die Leute sehen und das Hinterfragen und dann das hoffentlich zu ihrem eigenen machen, dass sie sagen, ah, das geht prima und wir haben viel mehr davon, von der ganzen Sache. Ja, also man muss einfach ihnen zeigen, dass man so Sachen nicht einfach, wir starten jetzt, sondern man denkt darüber nach, man plant, man sagt, was brauchen wir wirklich, was ist unnötig, ist es klein, zu klein oder zu groß? Das, was ich als Architekt einfach von dem ersten Tag im Studium gelernt habe, zu planen, auch Räume zu entwickeln, Gebäude zu entwickeln, die ihnen helfen und die nicht einfach, wo man dann hinterher sagt, ach, da hinten ist noch ein Raum, wofür haben wir den eigentlich? Braucht man den oder den können wir gar nicht gebrauchen, der funktioniert so gar nicht. Dann, wie ich schon erwähnt habe, Optimierung von Bauteilen, sei es, dass das Fundament einfach nicht so breit sein muss für ein kleines Gebäude, sondern es reicht, wenn es so breit ist und man spart jede Menge Beton. Dann auch, dass man mal guckt, wie man vernünftig Buchführung macht, dass man in kurzer Zeit wirklich feststellen kann, wo haben wir eigentlich Geld ausgegeben und nicht 5 Leute 3 Tage irgendwo in der Kammer verschwinden und alle Quittungen zusammensuchen, die ja dazu gehören. Ganz wichtig, auch Fortbildung der innen- und ausländischen Bauarbeiter. Und ausländisch meine ich jetzt Leute, die aus Uganda oder Kenia kommen oder aus dem Kongo vielleicht, die dort arbeiten. Einfach zu zeigen, warum machen wir es eigentlich so? Warum bauen wir so und so und nicht anders? Zu verstehen, warum, und darauf dann auch einfach weiter vorwärts zu gehen und nicht an der Stelle stehen zu bleiben, zu sagen, das hat immer funktioniert und dann machen wir nichts anderes dran. Ja, und Schulungen auch für die Entscheidungsträger zu zeigen, ihr müsst mehr planen, ihr müsst das Sache durchdenken, ihr müsst schauen, ob euch das wirklich hilft. Und all das setzt voraus, dass man sich als Ausländer, also ich bin da ja Ausländer, als Ausländer Zeit nimmt, das zu verstehen, was wie gemacht wird, zu verstehen, wie Entscheidungen gefällt werden. Und das braucht unheimlich Zeit, vorhandene Strukturen zu durchschauen. Und ich muss sagen, ich habe ein Jahr wirklich gelernt dort. Ich habe ein Jahr besser mal meine Klappe gehalten und geguckt, was, wie und warum. Und vielleicht mal irgendjemand gefragt, warum machst du das so? Habe meistens keine Antwort gekriegt. Haben wir immer so gemacht. Und ich bin jetzt 4 Jahre dort und manchmal überraschen mich Sachen immer noch. Also das Lernen ist immer noch nicht zu Ende. Auf der anderen Seite braucht man viel Takt- und Fingerspitzengefühl, wenn man beginnt, dort neue Wege zu gehen, neue Sachen zu etablieren, weil man ansonsten die Gefahr läuft, dass sich die Einheimischen, die Entscheidungsträger oder die Bauleute, die fühlen sich übergangen. Das merkt man manchmal gar nicht richtig, wenn man da zu forsch war. Man merkt das dann daran, dass man dort sitzt, das erklärt. Alle sagen, toll, prima. Sobald man aus dem Haus raus ist und wiederkommt, ist es alles anders gemacht worden, als man es auch eigentlich abgesprochen hat. Und alle hatten doch Ja gesagt. Alle hatten gesagt, ja, das ist okay. Es ist ganz viel Gefühl nötig, die Leute dort zu verstehen und sie nicht zu verletzen, indem man so als deutscher Forscher, so hier hinzukommen, ich bin jetzt hier, jetzt machen wir alles anders, weil ich weiß, dass es besser geht. Das ist ganz schwierig, dort wirklich ein Feingefühl zu entwickeln. Und als allerletztes denke ich, dass es unheimlich wichtig ist, dass man wirklich den Menschen mit Liebe begegnet, mit Jesu Liebe begegnet, weil sie sich dann wertgeachtet fühlen. Sie merken dann, da kommt einer auf Augenhöhe, der will mir wirklich helfen, der will nicht seinen Job da machen, der will nicht irgendein Projekt durchziehen, sondern der will mir helfen. Und das ist etwas, was vielleicht das Wichtigste an der ganzen Sache ist, vielleicht sogar noch mehr als die ganze Fachwissen, die man hat, dass man mit Liebe den Menschen begegnet. Ja, ich bedanke mich. Hat meine Frau noch Zeit?
Da sagt man, Männer würden nicht viel reden. Also ich habe vielleicht noch 2 Minuten. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich ein bisschen rumschuckele hier. Hört euch nicht schwindelig davon. Ja, Matthias hat berichtet davon, wie wir die lokale Kirche unterstützen. Und manchmal muss man mit der Unterstützung ganz klein anfangen. Und das ist nämlich mein Job bei den Kleinsten, bei den Kindern. Und die gibt's wie überall in Afrika, wie Sand am Meer, auch im Sudan. Und überall, wo man hinkommt, große Mengen von Kindern. Und eines der ersten Dinge, die sie lernen, bevor von dem ganzen Englisch, was sie lernen, ist ein Satz, und zwar, you give me money. Sie halten ihr Händchen auf und sobald sich irgendwo ein weißes Gesicht zeigt, kommt dieser Satz raus. Und das lernen sie von ihren Eltern, sehen sie an ihren größeren Geschwistern, dass es da eine gute Stelle ist, einfach mal das Händchen aufzuhalten. Und viele von den Kindern, die bei uns leben, sind sogar im Flüchtlingslager geboren, haben schon ein paar Jahre dort auch gelebt und haben auch dort diese Haltung oft vermittelt bekommen. Wenn ich was möchte, dann halte ich meine Hand auf. Und wir als Mitarbeiterteam in der Kinderarbeit haben uns zusammengesetzt und haben mal überlegt, können wir das schaffen, da irgendwie mal einen Akzent zu setzen oder einen kleinen Gegenpol dazu zu schaffen. Und wir haben uns zusammen mit den Kindern überlegt, was die Kinder selber machen können aus lokalen Materialien, aus Sachen, die dort sind, die nicht viel kosten oder gar nichts kosten, und was können die Kinder selber machen. Und später dann an entweder Einheimische oder Besucher, wir haben oft auch Besucher da, zu verkaufen. Und da kam jede Menge Ideen und wir haben angefangen, wir haben Erdnüsse kandiert, wir haben Honig abgefüllt, die Kinder haben Trommeln gebaut, Kuscheltiere genäht, wir haben Schmuck hergestellt mit den Kindern und es entstanden die tollsten Kunstobjekte aus Müll, wo wir sagen würden Müll, also Dosen oder Flaschen oder weiß ich nicht was. Und die Kinder haben mit ganz viel Freude und ganz viel Spaß da mitgemacht. Wir haben viele Talente, viele Bastlertalente dabei entdeckt und es hat uns einfach allen wahnsinnig Spaß gemacht. Und bald fingen die Kinder auch an, sich selber Sachen zu überlegen, die sie machen könnten und die sie verkaufen könnten. Und da sind da Sachen entstanden, da wäre ich selber nie drauf gekommen. Und als wir nun genug Geld zusammen hatten, ging es darum, was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Wofür setzen wir es ein? Und eine Sache, die mich fasziniert hat, war die Idee der Kinder, doch nicht alles Geld für sich zu verwenden, sondern einen Teil davon ins Waisenhaus, eines unserer Waisenhäuser zu geben und nicht Süßigkeiten, sondern Spielsachen für die Kinder dort zu kaufen. Und fand ich total faszinierend, weil Kinder, die eigentlich selber nicht viel haben, noch daran zu denken, Kindern, die noch weniger haben, davon was abzugeben. Und dann brauchten wir natürlich noch mehr Vorschläge, was wir mit dem Restgeld machen. Und die reichten dann von einem ganzen Berg voller Süßigkeiten bis zu einem neuen Haus für die Sunday School. Also da war alles dabei. Und schlussendlich haben wir dann T-Shirts bedruckt für die Kinder und jeder hat ein T-Shirt bekommen, was sie für gemeinsame Chorauftritte oder andere Veranstaltungen anziehen können. Und weil das Projekt so gut gelaufen ist und wir mittlerweile das Monopol für Souvenirs vielleicht im Südsudan hatten, ich weiß nicht genau, haben wir gesagt, wir machen weiter und wir gucken, wie weit wir kommen. Entschuldigung, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Und wir haben angefangen mit dem Geld, was weiter reingekommen ist, angefangen einen Spielplatz zu bauen, Stück für Stück. Immer wenn wir Geld übrig hatten, haben wir weitergebaut und so ist mittlerweile dort die erste Schaukel und Wippe und Rutsche im Südsudan entstanden. Und viele Erwachsene, die vorbeikommen, die schütteln nur den Kopf und sagen, ach, na die Weißen, was die mit den Kindern da machen und wieso für Kinder so viel Aufwand haben. Aber die Kinder sind begeistert und der Spielplatz ist überfüllt und es gehen 14 Leute auf eine Wippe und nicht nur 2. Und man sieht aber den Kindern an, dass sie einfach stolz sind darauf, dass sie das selber geschafft haben, dass sie selber mit ihren Gaben dieses Projekt geschaffen haben. Und ja, man sieht einfach an, wie stolz sie sind. Und das ist für uns Mitarbeiter natürlich schön zu sehen und es ist auch schön zu sehen, dass der Spielplatz so voll ist, aber am schönsten ist eigentlich, dass wir den Kindern zeigen konnten, wie Gott sie begabt hat mit vielen Talenten, was sie oft von den Erwachsenen überhaupt nicht vermittelt bekommen, weil Kinder einfach nicht viel zählen, sondern ja, einfach so mehr oder weniger nebenbei herlaufen. Und Ja, wir freuen uns einfach, das zu sehen, wie die Kinder spüren, dass Gott sie begabt hat und wie sie diese Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, auch einsetzen können. Ja, das wollte ich kurz aus meiner Arbeit berichten. Danke.
Mir ist ganz wichtig, das ist ein ganz, ganz besonderer junger Mann hier, Jannis. Er ist vor ein paar Wochen zur Welt gekommen, gell du? Jedes Kind ist besonders. Aber er hat seine zwei Geschwister verloren. Die sind nicht zur Welt gekommen, nicht lebend. Sie sind während der Schwangerschaft gestorben. Und man kann sich vorstellen, wenn man in so einem weit weg, in so einem Land ist und wird wieder schwanger. Und dieses Kind ist unterwegs und man bangt. Wir haben in Stuttgart gebangt, die zwei, Inje und die andere mit. Und als nach 6 Monaten, im 7. Monat, Anfang mit kleinen Wehen, Blutung, hat man schon das Schlimmste befürchtet. Aber wie Sie sehen, wie wir sehen, ist es gut ausgegangen. Und er ist mit großer Freude für die Eltern und für uns zur Welt gekommen. Und in ein paar Wochen geht er in den Sudan, zurück mit seinen Eltern und wird dort weiterleben. Das ist unser Leben. Dieses kleine Kind ist dein Leben, ist mein Leben. Wir dürfen uns in den Armen von unserem Vater legen. Und wir dürfen wissen, dass wir gewollt sind. Dieses Kind war mehr gewollt als alles andere, was man vorstellen könnte, wenn man schon zwei verloren hat. Dass da ein Geschwister kommt. Und wir sind gewollt. Und wir dürfen einfach mit unserem Vater dahin gehen, wo er uns hinbringt. Er wird nicht gefragt, ob er in den Sudan will. Er geht mit. Sind wir bereit, auch so zu leben? Nicht zu bestimmen von uns aus, was wir machen, wer wir sind, was wir zu tun haben. Dieses Kind ist schon ein lebendiges Zeugnis von unserem lebendigen Gott. Wie gut er ist, von seiner Liebe und seiner Gnade. Und wir dürfen das auch sein. Dafür hat er uns geschaffen. Nicht um irgendwas zu leisten, nicht um irgendwas Besonderes zu sein, sondern einfach für ihn da zu sein, für ihn zu leben und dorthin zu gehen und das zu tun, was er uns beauftragt. Leben wir so mit unserem Vater im Himmel, so wie dieser kleine Jannis hier. Das war genug, nicht? Jetzt darfst du deine Mutter wieder haben. Ich würde vorschlagen, wir stehen auf und singen kurz dieses Lied Nummer 9, um einfach durchzuatmen, bevor es dann weitergeht. Nummer 9. Thank you. Vielen Dank. Also wir waren an verschiedenen Stellen am Ende der Welt und jetzt geht es in den Kongo, im Urwald. Da war Brendan Anne Lutz mit ihren Kindern, fast 10 Jahre, mit der Kirche dort zusammen haben sie gedient. Sie haben sich einfach dorthin führen lassen. Und haben auch viel zu erzählen. Bernd und Anne, komm und sag uns einfach, was euch am Herzen liegt.
Ja, also bei dem Lied am Ende der Welt oder bis ans Ende der Welt, wir kamen uns manchmal echt so vor, als ob das Ende der Welt irgendwo bei uns ist, weil wir wirklich auch viele Jahre dort waren, ohne irgendwelchen Telefonkontakt oder E-Mail-Kontakt oder sonst was. Und wenn Kurzzeitler zu uns kamen, dann hat es denen eigentlich echt Mühe gemacht. Wer gewöhnt ist von hier, ein bisschen E-Mail, ein bisschen Chatten, ein bisschen hier, ein bisschen da, der hat Mühe, wenn auf einmal nichts mehr geht. Und das ist eine schwere Umgewöhnung. Trotzdem, ich möchte mich nicht über die Kommunikation und das Ende der Welt auslassen, sondern ich möchte euch einfach ein kleines Beispiel geben, was meine Aufgabe war. Also ich bin Bauingenieur. Und bin mit CFI dort mit der einheimischen Kirche zusammen gewesen als Berater für Wiederaufbau. Ich denke, ihr könnt euch alle vorstellen, ein Land wie Kongo, ähnlich wie im Sudan, es gibt sehr viel aufzubauen, wieder aufzubauen. Und eine Sache, die mir besonders gefallen hat oder die mich einfach gefreut hat, ein Beispiel von Schulbau, das möchte ich jetzt sagen. Oft denkt man ja, alle Sachen sind geplant, man kommt mit einer großen Strategie an und dann macht man 1, 2, 3, eins nach dem anderen. Der Matthias hat vorher von Planung sehr viel geredet, was nicht läuft. Und darum freut man sich, wenn man ein Beispiel hat, wo jemand vorausdenkt, wo jemand plant. Und bei mir war das so, dass ein Grundschuldirektor aus einer kleinen Schule aus Baki schon 2003 zu mir kam. Und der wollte mich einladen zu einer Dorfversammlung, wo die Dorfgemeinschaft über verschiedene Bauprojekte diskutieren und einfach reden wollte. Und Dorfsitzungen dort, die sind sehr spannend und vor allem sehr, sehr lang. Der Gast darf meistens eine Kurzpredigt oder vielleicht auch nur ein Grußwort sagen, aber er wird auf jeden Fall aktiv in das Programm eingebunden, auch wenn es in Anführungszeichen nur für die Andacht und für die Kurzpredigt ist. Aber in dem Fall ging es mehr um die technische Seite. Die Sitzung war sehr herausfordernd, weil die Vorstellung von der Dorfgemeinschaft sehr, wie soll man sagen, sehr weitschauend war. Sie wollten alles auf einmal in ihrem Dorf ändern. Sie wollten eine Schule bauen, eine Grundschule, sie wollten eine Sekundarschule bauen, sie wollten einen Dorfgesundheitsposten bauen und sie wollten die Kirche bauen. Ja, können wir sagen, es ist ja sehr gut, wenn die alle so motiviert sind. Aber ich habe mir einfach gesagt, es ist zu viel für die Dorfbevölkerung. Sie können das nicht alles schaffen. Sie können das nicht alles auf einmal schaffen, vor allem nicht, wenn sie das meiste selber dazu beitragen sollen. Und meine Aufgabe war in dieser Sitzung zunächst einfach nur da zu sein, zuzuhören, sich auf die Anliegen, auf die Ideen der Dorfbevölkerung einzulassen und dann auch darauf hinzuarbeiten, dass die Dorfgemeinschaft sich auf ein Bauwerk einigt und dass man irgendwo mal anfängt, einen ersten Schritt macht und dann weitergeht. Das hat natürlich Zeit gebraucht, diese Priorität herauszufinden. Aber schlussendlich wurde gesagt, wir fangen mit der Grundschule an. Die Beratung ging weiter in dem Sinn, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie können wir jetzt die Ziegelsteine brennen, wie können wir die Fundamentsteine beschaffen, wer kann welche Arbeit übernehmen. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass das dann eine Sache von Tagen oder Wochen ist, falsch, Fehlanzeige. Ich habe euch gesagt, die Einladung für die Dorfversammlung war 2003. Und es ging dann wirklich sehr, sehr langsam weiter, weil jeder Dorfbewohner hat zunächst seine alltäglichen Probleme und alles, was er fürs tägliche Überleben beschaffen muss und sich selber versorgen muss. Und dann erst kann er sich an so einem großen Gemeinschaftsprojekt beteiligen. Das sind zum Beispiel die Schüler, die ein Reisfeld, ein Bohnenfeld angelegt haben, um die Leute zu versorgen, die nachher die Ziegelsteine pressen und brennen. Und die anderen Leute von der Dorfbevölkerung, die Sand gegraben haben, die Kieselsteine gegraben haben und auch die Felssteine fürs Fundament geholt haben. Ja, das waren Monate, das waren Jahre. Der nächste entscheidende Schritt in diesem Projekt war, wieder von dem Direktor von der einheimischen Schule, von der Grundschule, der kam auf mich zu und hat voller Freude gesagt, hey, jetzt können wir Geld beantragen für Zement und Wellblech. Die kongolesische Regierung stellt Gelder für einige Bauprojekte zur Verfügung. Und wir müssen da einen Kostenvoranschlag machen, Projektbeschreibung machen, einfach so eine ganze Mappe zusammenstellen, ein Komitee zusammenstellen, viele Unterschriften sammeln und dann kann es losgehen. Das war 2006. Ja, wenn ihr denkt, dass es dann richtig zackig weiterging, dann ist wieder Fehlanzeige, weil auch dort ist es so, dass die Behörden mit einigen Problemen arbeiten. Die erste Nachricht, die wir bekommen haben, war, dass das ganze Komitee von der Behörde, wo wir unsere Mappe eingereicht haben, dass die entlassen wurden wegen Korruption. Na gut, dann hieß es warten. Als wir nach ein paar Monaten gefragt hatten, ja, wie geht es jetzt weiter, wann kommt der nächste Schritt, wann können wir irgendwie was hören, dann hieß es, ja, wartet mal, jetzt müssen erst die neuen Mitarbeiter geschult werden. Und dann wird nochmal über die Vergabe von den Geldern diskutiert und dann geht alles seinen Gang. Aber es dauert seine Zeit. Inzwischen war die Grundschule, die aus lokalen Baustoffen gebaut war, wieder am Zerfallen, wieder am Einstürzen. Die Termiten tun fleißig ihr Werk. Und die Dorfbevölkerung musste nochmal die provisorische Bauweise oder ja, eine Kurzzeitbauweise eigentlich einsetzen, obwohl sie alle örtlich vorhandenen Baumaterialien bereits da hatten. Ja, und die schöne Sache jetzt, die ich euch sagen kann, ist, dass im letzten Jahr 2009 im März die Baumaterialien geliefert wurden. Wir mussten vorher noch Brücken reparieren, damit die LKWs überhaupt ankommen konnten. Und ja, die Schule ist jetzt da. Und ich möchte euch einfach nochmal sagen, 2003, 2006, 2009, die Zeit vergeht. Zeit ist dort irgendwie anders gewertet. Und es ist einfach eine andere Art von Arbeiten. Aber ich bin mir sicher, wir haben in der Geschwindigkeit von den Leuten vor Ort gearbeitet. Und das sind wir oft die, die so ungeduldig sind. Aber wenn die Leute vor Ort in ihrer Geschwindigkeit arbeiten, dann wird es etwas sein, was einfach länger hält, was dauerhaft ist. Das Thema heute heißt That's My Life. So fragt ihr euch jetzt vielleicht, ja, ein Bauingenieur für so ein paar kleine Tipps. Und da muss ich einfach sagen, das ist eigentlich genau das in Afrika, in manchen Plätzen, so wie bei uns im Kongo, dass es oft nur Kleinigkeiten benötigt, dass oft ein offenes Ohr sehr viel bewirken kann. Kleine Ermutigungen, kleine Impulse und einfach Geduld. Dann kann für ein kleines Dorf im Urwald mit wirklich auch mehreren hundert Einwohnern sehr viel verändert werden. Und ja, es ging in diesem Beispiel nicht nur um den sichtbaren Bau der Schule, sondern es ging um ein Stück gemeinsamen Weges, um gemeinsames Arbeiten, gemeinsames Hören auf Gottes Wort und gemeinsames Beten. Dazu hatte ich als Berater für Wiederaufbau im Kongo viele Gelegenheiten und ich bin Gott echt dankbar, dass er mir diese Aufgabe in den letzten oder für die letzten Jahre anvertraut hat. Und ich möchte euch ermutigen, dass auch ihr euch echt rufen lasst für eine Aufgabe, die Gott euch anvertrauen möchte und dass ihr die ausfüllt, ja, nach seinem Willen.
Ich bin die Anni, die Frau von Bernd. Auch ich war im Kongo. Und ich weiß nicht, ihr seid heute auf der Jumiko, ihr seid schon mit Mission konfrontiert, ihr wart vielleicht selber schon irgendwo vom Einsatz. Ich will euch einfach mal fragen, wie stellt ihr euch einen Missionar vor? Ihr habt jetzt Beispiele gehört, ihr kennt sicher auch Leute, die vielleicht schon draußen waren. Vielleicht so, man denkt so an Hudson Taylor mit der Bibel durch China oder an Studd mit der Bibel durch Kongo. Ja, mir war auf geschichtsträchtigem Grund, da wo wir waren in Nebobongo, wer Studd mal gehört oder gelesen hat, ist im Nachbarort von uns beerdigt. Aber wie stellt man sich einen vor, das sind so Übermenschen, so super Überflieger, die irgendwie was können und sich durchbeißen mit Gott. Ich muss euch leider enttäuschen, so ist es gar nicht. Ihr seht es an uns, wir sind auch ganz normale Menschen. Und ich durfte im Kongo lernen, es bin nicht ich, die irgendwas erreichen kann, die Menschen bekehrt, die Kinderarbeit aufbaut und Frauen motiviert. Es ist Gott, der durch mich arbeiten will. Und ich habe gesehen, wie Gott wirkt, wie Gott auch mich benutzt zum Wirken. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen von Nebobongo. Die Verantwortliche von der Frauenarbeit dort, die Beatrice, die kam eines Tages mal auf mich zu und teilte mir mit, sie hat mich nicht gefragt, sie hat mir nur gesagt, ab morgen beginnt ein Frauenseminar für 4 Tage und du bist morgen früh dran mit der Andacht. Sie hat es immerhin einen Tag vorher gesagt, könnte man ja denken, in Afrika. Also das war noch relativ am Anfang. Die Sprache, wer von euch jemals schon eine Predigt oder eine Andacht in einer anderen Sprache vorbereitet hat oder überhaupt schon mal vorne stand, der weiß, was das heißt. Und ich, die eigentlich nicht so sprachbegabt bin, ich wollte am liebsten Nein sagen, aber sie hat mich ja nicht gefragt. Ich konnte ja gar nicht Nein sagen. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das heute Nachmittag? Meine Kinder sind da und dann kommen ständig Leute an die Tür. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Immer wieder wird man unterbrochen. Ich habe doch mich hingesetzt und versucht, an dem Abend, an dem Nachmittag, mich so gut wie es geht vorzubereiten mit dem Wörterbuch. Ja, man will ja da was sagen und kriegt es einfach nicht raus in der Sprache. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen war ich einfach nur froh, als ich es hinter mir hatte. Ich hatte Zweifel, ob die Frauen überhaupt irgendwas verstanden hatten, was ich sagen wollte. Und habe gebetet, dass sie wenigstens den Bibeltext mitbekommen haben, der vorgelesen wurde. Und nach dem Seminar, da ging es allgemein um praktische Dinge, Landwirtschaft und wie man Gemüse anbaut und solche Dinge. Und nach dem Seminar kommt die Beatrice auf mich zu und sagt mir, Anni, du bist jetzt auch für die folgenden Morgende noch eingeteilt für die Andacht. Und ich habe erst überlegt, weil mit der Sprache hatte ich ja meine Probleme, habe ich jetzt überhaupt richtig verstanden, was sie gesagt hat, habe nochmal nachgefragt, ja, ja. Und sie hat gemerkt, dass es mir gar nicht leicht fällt, dass ich mich echt schwer tue damit. Und dann wollte sie mir zur Ermutigung und hat sie mir was gesagt und hat gesagt, der Heilige Geist wird dir helfen. Da hat man ja wirklich kein Gegenargument zu dem Satz. Also da kann man wirklich nichts dagegen erwidern. Und ja, irgendwie habe ich es überstanden, die 4 Tage, und habe es so schnell wie möglich vergessen. Es war 3 Jahre später, als ich die Beatrice mal wieder traf. Sie war in der Zwischenzeit auf einer Fortbildung Sie kam zurück ins Dorf und hat mich gesehen, hat gesagt, du, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich war im Dorf, im anderen Dorf, habe da eine Frau getroffen und die hat ihr erzählt, dass sie damals auf dem Seminar war und dass sie da ganz viel gelernt hätte. Und sie hat viel gelernt über Praktisches, aber was ihr besonders blieb damals und was sie angesprochen hat, waren die Andachten. Und sie hat festgestellt durch die Andachten, dass sie sich ihrem Mann gegenüber anders verhalten muss als Christ. Ihr Mann war kein Christ, er war gewalttätig, er war ein böser Mann. Und sie hat gemerkt, sie muss sich da ändern. Und es war dann so weit, dass die Frau erzählt hat, ihr Mann wurde Christ und ließ sich taufen kurz davor. Ich war dann so beschämt, als ich das gehört habe, wie Gott wirkt, nicht weil ich ein toller Redner bin und weil ich so sprachbegabt bin und weil ich das Evangelium durch den Urwald trage, nee, sondern weil Gott das gemacht hat, weil ich so einen großen Gott habe, der das bewirken kann. Und manchmal haben wir draußen oder auch hier das Vorrecht, zu sehen, wie Gott wirkt, wie der große Gott wirkt und wie wir ihm ein klein wenig bei der Arbeit zuschauen können und wie er uns gebraucht und verändert. Danke.
Wer die Bilder zu dieser Geschichte sehen möchte, unten an den Stand von christlichen Fachkräften gibt es einen Film zu sehen. Und wer sagt, ich habe noch keine Zeit, gibt es auch die Möglichkeit, eine CD mitzunehmen. Das, was Sie jetzt erzählt haben und das Leben in der Bobongo, kann man dann wunderbar in Bilder denn für sich genießen. Man spürt diese Spannung, was es für Möglichkeiten gibt. Und wo man überall sich einsetzen lassen kann. Es gibt sicher für jede von uns einen Platz. Es muss nicht im Ausland sein. Aber die Frage ist, sind wir dafür offen? Wollen wir, dass unser Leben zum Ehre Gottes, dass Gott verherrlicht wird, dass Menschen durch unser Leben von diesem großartigen Gott von Jesus hören? Das ist der Gedanke, warum wir überhaupt Leben bekommen haben. Und alles andere ist ein Missbrauch von dem das Leben, das Gott uns gegeben hat. Haben wir genau hingehört? Wollen wir mitgehen mit den Menschen? Wollen wir mit zusammenleben, auf den Weg gehen, mitdenken? Nicht für den Menschen zu denken, sondern einfach gemeinsam denken, mitarbeiten, mitgestalten, mit den Menschen beten. Das heißt lieben. Das heißt die Menschen lieben. Ihr Bestes suchen und das Beste, was die Menschen bekommen können, ist, dass sie über uns von Gott hören, von Jesus. Und das ist das, was motiviert. Und ich freue mich, wenn wir hinter solche Mitarbeiter stehen können oder wenn man offen ist und selber hinzugehen und zu erleben, was Gott in unserer Zeit, nicht nur in China, tut und wo er im Wirken ist. Wir wollen jetzt gemeinsam am Schluss singen, das Lied Nummer 10. Es gibt die Gelegenheit für die, die heute Morgen nicht ein Opfer einlegen konnten und das Bedürfnis haben, diese Arbeit zu unterstützen. Das, was eingesammelt wird, wird später an die Mitarbeiter verteilt für ihre Unterstützung, die sich aussenden lassen bei der Schlussveranstaltung. Also das Geld geht ganz an die Unterstützung von Mitarbeitern. Vielen Dank jetzt im Voraus für das, was ihr einlegen. die Nummer 10. Jesus, wir haben gesungen und wir meinen es ernst. Nimm du das Leben, das du uns gegeben hast. Gebrauche du es, damit es wirklich deinen Namen verherrlicht, damit du bekannt wirst, damit andere gesegnet und geholfen werden. Herr, wir können nichts machen, aber du kannst so viel mit unserem Leben machen. Und wo eine oder andere total entmutigt ist und denkt, ich kann nichts, Jesus, rede du in ihrem Leben neu und richte du neu auf und lass uns spüren und merken, dass wir wichtig sind und dass du dein Reich baust in unserer Zeit durch uns. Danke für das, was wir gehört haben. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Wir sind froh, dass wir zu dir gehören. Amen. Herzliche Einladung an den Schlussveranstaltung um 3:30. Wenn Sie hier untergehen, den Foyer entlang bis am Schluss, denn links ist eine große Halle, da findet es statt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an den Musikanten und ich wünsche allen einen großen den Segen Gottes.